Ja, ihr Lieben, auch von meiner Seite, guten Morgen. Meditation. Wir werden also jetzt nicht 20 Minuten nur da sitzen und Om sagen zum Beispiel. Ich werde auch mich bemühen, dass ich euch nicht so weit runterbringe, dass ihr nachher alle schlaft. Wenn man Meditation hört, denkt man so als Durchschnittsbürger zuerst mal vielleicht an sowas. Fernöstlich, Aura, Rot, Gelb, Grün, je nachdem, wie man halt so drauf ist, Blau natürlich auch. Manchmal denkt man auch an sowas, Natur, Ruhe, runterkommen. Und manchmal denkt man sogar an sowas, Religiosität, vor einer Ikone, vor einer Kerze, am offenen Fenster, da ist so ein Christusbild hier drauf, zu sitzen, nachdenken, sich Zeit nehmen. Oder hier die Kathedrale von Chartres in Frankreich, wo seit Jahrhunderten dieses Labyrinth mitten in der Kathedrale auf dem Boden eingelegt ist. Und durch dieses Labyrinth kann man gehen und kann da auch meditieren und diesen weiten Weg dann zurücklegen. Ich möchte heute mal sowas vorne hinstellen. Vor ein paar Jahren, als ich noch württembergischer Pfarrer im Nordschwarzwald war, waren wir in Selbitz bei der Christusbruderschaft zu einer kontemplativen Zeit, Meditationszeit. Also wir hatten halt Fortbildung und da haben wir mal 4 Tage ging es um Meditation. Da wurden wir unter anderem dann auch mal in den Wald geschickt, nicht weil das Mittagessen noch nicht fertig war und keiner wusste, was mit uns anfangen soll, sondern weil es einen meditativen Weg gibt, der sich festmacht an der Natur, wo man sagt, geh in die Natur, guck dir irgendwas an, Bäume, Blumen, Gräser, Brennnesseln, Schmetterlinge, Raupen, Würmer, ganz egal was. Und lass mal deine Gedanken fließen, was dir da kommt und ob dich Gott da auf die eine oder andere Spur bringt. Für mich war das interessant. Ich bin an so einer ollen Lupine hängen geblieben, die gar nicht schön aussah. Die war unten ganz toll und dann wurde sie ganz mickrig und dann wurde sie wieder schön und hat sich dann ins Grüne nach oben verjüngt. Und das hat mir irgendwie so ganz nahe gebracht. Ja, wie du so Reifezeiten und Trockenheitszeiten und Blühzeiten in deinem Leben hast. Also das war für mich eine tiefe Begegnung. Das fand ich ganz toll. Ich war eigentlich selbst überrascht. Und das hat mich sehr angesprochen, dieser Weg der Meditation. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von Meditation und Methoden. Es gibt körperlich passive, kontemplative, im stillen Sitzen wird da praktiziert. Es gibt körperlich aktive, bei denen körperliche Bewegung wichtig ist oder achtsames Handeln oder laut irgendwelche meditativen Texte rezitieren. Und so handelt es sich eigentlich für mich bei Meditation eher um so einen Überbegriff. Es heißt irgendwie, Meditation ist so eigentlich ein technischer Begriff, wo es gar nicht so um Inhalte geht, sondern mehr darum, erstmal still werden, erstmal ruhig werden. Denn Meditation gibt es in allen möglichen Religionen auch und das bedeutet in unterschiedlichen Religionen, komme ich gleich dazu, vollkommen andere Sachen. Das einzige Gleiche ist sozusagen still werden, aber sonst geht es in ganz andere Richtungen. Zuerst mal Prinzipielles. Meditation heißt in der Wortbedeutung vom Lateinischen her nachdenken, nachsinnen, überlegen. Und Kontemplation, was ja auch da ganz eng dazugehört, heißt konzentriert etwas betrachten, sich auf eine gewisse Sache fokussieren und sich darüber Gedanken machen. Es gibt viele biblische Beispiele. Eins finde ich ganz schön von König David, der dann schreibt, nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. David macht hier eigentlich Kontemplation in Richtung Gott. So kann man das sagen. zum großen Begriff Meditation gehört dann auch noch Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet eben bewusst etwas wahrnehmen. So wie ich atme zum Beispiel, ich nehme meinen Atem wahr. Oder meine Handinnenflächen, ich fühle auf einmal, wie sich das anspürt, meine Handinnenflächen. Oder ich spüre mein Kreuz und mein Hintern, wie ich auf dem harten Stuhl hier sitze. Und nehme das wahr. Ich nehme wahr, ob ich entspannt bin oder verkrampft. Ich nehme wahr, wie ich gehe. Achtsam esse ich. Wie es schmeckt. Wie die Konsistenz ist. Ich nehme Schönheit wahr. Wie ich Schönheit überhaupt finde. Oder ich kultiviere Güte. Ich nehme wahr, in meiner Achtsamkeit, was Angst bei mir auslöst und wo sie herkommt. Oder ich nehme einfach die Natur wahr in ihrer Schönheit. Der Prophet Elia hat eine ganz interessante Geschichte, wie er Gott wahrnimmt, also Achtsamkeit Richtung Gottesbegegnung. Und in 1. Könige 19, die Stelle kennt ihr auch, aber vielleicht noch nicht in Zusammenhang mit Achtsamkeit. Der Herr antwortete: Komm heraus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus, stellte sich an den Eingang der Höhle. Und da kam Gott dann vorbei. Etwas sehr Achtsames, etwas sehr Wahrnehmendes, Spürendes. Der Kerngedanke hinter der Frage nach christlicher Meditation, nach Kontemplation, nach Achtsamkeit ist für mich der, nämlich wie und wo finde ich Raum, Gott zu mir sprechen zu lassen, und wo gebe ich Gott Raum, zu mir zu sprechen? Und gibt es etwas, woran ich das festmachen kann? Merke ich, spüre ich, sehe ich irgendwas, woran ich versuchen kann, die Gottesbegegnung anzuknüpfen. Zurück zu der Unterscheidung von Technik und Inhalt. Im fernöstlichen Kontext geht es ja bei der Meditation meist, und das ist wenigen eigentlich klar, um was vollkommen anderes als in der westlichen Meditation, als im christlich-jüdischen Kontext. Im fernöstlichen geht es darum, den Sinn zu entleeren. Bei uns geht es darum, den Sinn und die Wahrnehmung und die Gedanken zu schärfen oder zu sortieren oder zur Ruhe zu bringen. Vishal Mangalwadi, der ja hier auch schon gepredigt hat, hat das Buch Die Welt der Gurus geschrieben, und das sei, habe ich gehört, ein Standardwerk, wenn man Hinduismus studiert beispielsweise hier. Also der kennt sich echt aus, der war auch bei Gurus, der kommt ja aus Indien, ne, als Christ. Und der schreibt in seinem tollen Buch, das Buch der Mitte, was ich euch nur sehr empfehlen kann, haben wir auch im Buchladen, leider heute kein Buchstand, wegen den Ferien. Ein echter Durchackerer, lohnt sich sehr, viele neue Gedanken habe ich da bekommen. Er schreibt da: Die letzte Realität, so dachten die indischen Weisen, ist urzeitliches Schweigen, stumpfsinnige Klänge, und das sind Mantras, bloße Kräfte oder ein unpersönliches Bewusstsein. Deswegen meditieren Mönche beispielsweise zu Gebetsmühlen und zu Gebetsfahnen, weil die produzieren sinnfreie Geräusche. Das Knattern der Fahne im Wind, das Klackern der Gebetsmühle bringt den Meditierenden dahin, zu sagen, was er hier hört, bedeutet nichts, kann ich mit meinen Gedanken nicht ergründen. Deswegen sitze ich auch im Ashram und sage Om, weil Om ein sinnfreies Wort ist. Es geht nur darum, die Gedanken wegzubringen. Also er schreibt, Ziel ist es, durch sinnfreien Klang eben das Mantra zum Schweigen zu gelangen. Denken sei Verharren in der Ignoranz und in den Zwängen der Rationalität. Meditation dagegen sei Mittel, dem Denken zu entfliehen, indem man seine Aufmerksamkeit auf einen heiligen, gleich bedeutungslosen Klang wie das Om richte. Die hinduistischen Gurus, die ihn dann unterwiesen haben, die waren brillant, schreibt er, aber keiner von ihnen maß der Logik viel Wert zu. Mangalwadi zitiert sie, wir nutzen die Logik, um die Logik zu zerstören. Warum? Schöpfung inklusive Vernunft sei Produkt kosmischer Illusion. Dann habe ich einen Philosophen, einen indischen gefunden, der heißt Krishnamurti und der schreibt, der Geist muss leer sein, um klar zu sehen. Also das Ziel hinduistischer Meditation lautet wahrscheinlich oft, meistens, es gibt ja irre viele Richtungen, gar nichts denken. Und das bringt inneren Frieden, bringt geistliche Klarheit, Erleuchtung. Der Mensch gilt als Teil des gesamten Göttlichen. Und so versteht man auch den Hinweis, wenn ich mich komplett leer mache und nichts Eigenes mehr habe, dann kann ich göttlicher werden. Ich habe auf einer Seite gefunden, auf einer Meditationsseite, es gibt einen Weg zu Göttlichkeit. Selbst göttlich werden. Wie? Ausprobieren durch Meditation. Das erinnert mich so ein bisschen an den Spruch, ich war Atheist, bis ich merkte, ich selbst bin Gott. Also, also das ist ja auch so im Christentum so, so eine Ursünde, der Versuch, sich selbst über Gott zu erheben und zu Gott aufzuschwingen. Also das geht in eine ganz, ganz, ganz andere Richtung, dieses fernöstliche Meditieren, als das christliche. Durch die religiöse Denkweise, durch diese religiöse Denkweise hat man im asiatischen Raum nebenbei auch das Denken schlechthin ausgehebelt, sagt Mangalwadi. Über Jahrhunderte war niemand daran interessiert, anderen Denken beizubringen. Es wurden keine Universitäten gegründet beispielsweise, weil Denken war ja eigentlich für nichts Nütze, ja, braucht man nicht. Und musste auch nicht kultiviert werden, wie bei uns. Mangalwadi sagt, die biblische begründete Tradition, sich Gott durch Nachdenken, nicht durch Nichtsdenken zu nähern, hat bei uns auch was bewirkt. Wenn ich nach dem Bilde Gottes erschaffen bin, wäre es dann nicht grundlegend wichtig, Gott zu erkennen, um mich selbst zu erkennen? Das ist der Urpunkt, warum ich eigentlich denken soll. Wenn ich nach seinem Bild geschaffen bin und nicht ein Teil von ihm, sondern sein Gegenüber, wäre es ja gut, ich denke mal darüber nach, ihn zu erkennen, versuche das. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, wenn die Bibel recht hat, dann bin ich beides, Geschöpf vom Schöpfer, geschaffen und Schöpfer, nach Gottes Bild geschaffen und deshalb kreativ wie er. Also bin ich ein kreatives Geschöpf. Wir schaffen, wozu wir uns entscheiden, denn Freiheit und Entscheidungsfähigkeit sind ein Teil der Kreativität. Und so ist es beispielsweise, ist das Denken auch in unsere Kultur eingedrungen, dass Denken wichtig ist. Denken ist ein Wert für uns. Das hat Europa und den Westen eigentlich auch zu dem gemacht, was er ist, sagt Mangalwadi. Da gab es dann beispielsweise die Scholastik, die gesagt hat, wir müssen gucken, wir müssen überlegen, wie ist das denn mit Gott? Wer ist Gott? Können wir ihn denkend ergründen? Und dieses Denken wollen und das Denken für wichtig halten, hat dann unsere ganze Gesellschaft dahin bewegt, wissenschaftlich, technisch, militärisch, in alle Richtungen auch zu denken und das weiterzuführen für Staatswesen, Parlamente, Demokratie und so weiter. Also das ist eine DNA des westlichen Denkens, des westlichen Seins, dass Denken schon immer wichtig war. Aber und das kommt daher, eben auch, weil, so sagt es auch Mangalwadi, die Bibel fördert das Denken, weil sie dem Westen vermittelte, dass als letzte Realität hinter dem Universum das vernünftige Wort, der Logos eines persönlichen Gottes steht und eben nicht das allumfassende Nichts. Zurück zur Meditation, genug philosophiert. Also wir glauben als Christen, dass wir eben nur Geschöpfe sind und nicht selbst göttlich, dass Gott außerhalb von uns ist. Wir sind sein Gegenüber. Er hat uns als sein Gegenüber geschaffen. Aber er will mich auch über mein Denken und Fühlen erfüllen. Er will mich zu meiner eigentlichen Wesensart bringen, indem er in mich das einfühlt, was von ihm kommt. Und das eben, weil ich als Gegenüber Gottes angelegt bin. Udo Lindenberg hat mal ein tolles Lied geschrieben, da fand ich echt gut, habe ich immer wieder mal drüber nachdenken müssen. Der hat eigentlich genau diesen religiösen Gedanken zusammengefasst in was ganz Unreligiösem, nämlich er schreibt, eigentlich bin ich ja ganz anders, ich komme nur viel zu selten dazu. Kennt ihr vielleicht das Lied, war vor ein paar Jahren mal bekannt. Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur viel zu selten dazu. Der drückt hier also einen Mangel aus. Der drückt hier was aus, sagt, ich schaff's aber nicht. Da ist was in mir und ich komme da aber nicht hin, ja, aus allen möglichen Gründen. Meditation will uns jetzt dahin führen, ruhig werden vor Gott. Christliche Meditation auch will uns dahin führen, dass ich Gott Raum in meinem Leben gebe, dass ich ihm Zeit gebe und dass ich genau dieses Gefühl von nicht richtig sein oder von einem Mangel haben hier ausgefüllt bekomme von ihm, weil es einfach Bereiche gibt auch in mir, die ich nicht selbst füllen kann, auch wenn ich es möchte, weil Gott den Platz da hat. Im Psalm 1 heißt es, wer Lust am Gesetz des Herrn hat und über seinem Gesetz Tag und Nacht sinnt, der wird wie ein Baum werden, gepflanzt an Wasserbächen, der seine eigene Frucht gibt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht welkt. Und alles, was er tut, wird gelingen. Das ist dann die Richtung. Ich habe mich in der Vorbereitung zu diesem Thema ein bisschen schwer getan, denn ich habe sehr ambivalente Erfahrungen mit Meditation. Ja, muss ich einfach so zugeben. Ich habe im Zivildienst, bei den Christusträgern haben wir gregorianische Gesänge gemacht, jeden Tag morgens und abends. Das war richtig toll. Das war für mich meditativ. Da konnte ich ganz tief reinkommen. Ein paar Jahre später, nachdem ich da weg war und das irgendwann mal wieder probiert habe, habe ich überhaupt keinen Zugang mehr dafür gehabt. Ich habe dann mal vor ein paar Jahren mich mit meinem Bruder verabredet und gesagt, lass uns doch mal einen Tag der Stille machen in Bad Liebenzell. Habe ich fast nicht ausgehalten. Das ist überhaupt nicht mehr mein Ding. Also ich glaube, das schwankt auch so im Leben. Du hast einfach Phasen, da bist du da ganz offen dafür. Und dann hast du Phasen, da denkst du, damit kann ich jetzt nichts packen. Deswegen habe ich mir ein paar Namen von Leuten geben lassen im Christustreff, die mit Meditation sich gut auskennen, die das praktizieren. Und ich habe einen getroffen, wir haben uns sehr, sehr gut unterhalten. Er hat mir da viele Notizen dazu gegeben, zu dem Gespräch. Und er hat mir erlaubt, dass ich das vorlesen darf, aus guten Gründen. Hat er gesagt, ich möchte und ich kann das hier vorne nicht selbst erzählen. Das ist schade, aber ich glaube, wenn ihr hört, was ich lese, was er geschrieben hat, werdet ihr trotzdem auch viele gute Gedanken mitkriegen. Also dieses Gespräch hat mich wirklich beeindruckt und ich lese es euch vor. Seine Meditationsart nennt sich der Grieserweg. Das kennen einige, Britta kennt es auch, habe ich schon gehört. Und sein äußerer Rahmen ist, dass er sagt, ich habe mir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit genommen oder ich nehme mir jeden Tag eine halbe Stunde, ungestört auf meinem Gebetsbänkchen zu sitzen und als Achtsamkeitsaufhänger in die Handinnenflächen zu spüren. Ja, also dass es nicht nur gedanklich bleibt, sondern dass man auch dieses Spüren mit reinnimmt. Sagt die Handinnenflächen, das ist sozusagen der Ausgangspunkt für ihn. Und er sagt über seinen inneren Rahmen, ich bewerte das, was ich in dieser Zeit erlebe, nicht, sondern sehe es als meine Gabe an Gott. Ich habe angefangen, weil ich ein großes Bedürfnis nach innerer Ruhe hatte, denn ich empfand mein Leben als zu schnell, zu vollgepackt, zu laut. Innere Zerstreuung und äußere Überreizung der Sinne ließen mich nicht nur im Alltagstrott nicht zur Ruhe kommen, sondern bewirken, dass ich auch in den Gottesdiensten nur selten mir und Gott begegnen konnte. Die neue, gefundene Meditationsmöglichkeit war für mich erstmal wie eine Perle im Acker. Ich hatte das Gefühl, eine Gebetsform gefunden zu haben, die mir entspricht und in der ich rein gar nichts leisten muss. Einfach nur vor Gott knien und absichtslos zu verweilen, war ein segensreiches Ventil für die unablässige Unruhe in mir. Anfangs erzielte ich schnelle Fortschritte beim kontemplativen Gebet. Ich konnte häufig gut in der Aufmerksamkeit der Hände bleiben und erlebte einen tiefen inneren Frieden und auch überwältigende Gefühle während der Meditation. Bald aber zog ein gewisser Leistungsgedanke ein, möglichst aus jeder Meditationssitzung mit einem guten Gefühl oder einer Gottesberührung herauszukommen. Häufig erwischte ich mich dabei, dass ich unzufrieden eine Gebetsmeditation beendete und eben nicht die Haltung des absichtslosen Hinhaltens der eigenen Seele vor Gott umsetzen konnte. Und es gab zunehmend einen großen Kritiker in mir. Wenn ich eben nicht mit meiner Aufmerksamkeit in den Handinnenflächen bleiben konnte und meine Gedanken eins ums andere Mal abdrifteten, ich verurteilte mich dafür, dass ich die notwendige Entschlossenheit vermissen ließ. Es gab Gebetsmeditationen, da war ich zu 95% mit Gedanken beschäftigt, die in der Vergangenheit oder in der Zukunft lagen. Und wenn ich dann auch noch von äußeren Geräuschen, wie den Hören der Dusche im Bad, abgelenkt wurde, machte sich der Frust breit. Auch merkte ich, dass der Anfangsenthusiasmus auf der Strecke blieb und ich morgens einfach zu müde war, um meine Gedanken zu fokussieren. Und dann sagt er, und warum ich noch immer meditiere? Es braucht die innere Freiheit, einen eigenen Weg der Gebetsmeditation zu finden. Und ich würde es sogar erweitern, es braucht eine innere Freiheit, den für mich passenden Platz und Ort und Weg zu finden, wo ich Gott Raum gebe, dass er zu mir kommen kann. Das muss gar nicht Meditation heißen. Aber das ist ein guter, großer Überbegriff. Ich brauche einen Platz, an dem ich in meinem Leben Gott Raum schaffe, dass er zu mir sprechen kann. Und er sagt eben, den eigenen Weg der Gebetsmeditation zu finden, und sagt, dafür hat er 7 Jahre gebraucht, um das zu verinnerlichen und zu begreifen. Denn er hat eben 7 Jahre nach diesem System Meditation betrieben. Er schreibt, es gibt aus meiner Perspektive keine Gebetshaltung, die mehr die Beziehung zwischen mir und Gott ausdrückt. Ich kann und brauche Gott nichts zu bringen, damit er mich ansieht und mir seine Liebe schenkt. Keine wortreich salbungsvollen Gebete, keine schönen gesungenen Lieder, keine würdige Körperhaltung, keine von ihm geschenkten Gaben oder erworbene Fähigkeiten, keinen sonstigen Dienst in der Gemeinde oder an meinem Nächsten. All das ist gut. Aber dass Gott vorleistungsfrei liebt, kommt für mich am besten in der Praxis der Gebetsmeditation zur Geltung. Ich begegne in der Meditation erst einmal ungeschminkt mir selbst. Meine Seele macht beim Meditieren den Deckel auf. Unverarbeitete Eindrücke der jüngeren oder älteren Vergangenheit kommen nach oben. Meine Gedanken verhalten sich wie eine fleißige Biene. Sie fliegen von Blüte zu Blüte und wieder zurück. Dazu kommt das Wahrnehmen der eigenen Gefühle, der momentanen Stimmung. Sie wollen erst einmal angeschaut werden, bevor ich sie an Gott loslassen kann. Ich mute mich, mir und Gott zu, wie ich bin, sozusagen nackt und bloß und völlig ungeschönt. Mittlerweile habe ich akzeptiert, dass ich meine Gedanken nicht festhalten kann. Sie sind unablässig da. Jedes Mal gilt es, sie erst einmal wahrzunehmen, anzunehmen und dann wieder in das Aufmerken auf Gott zurückzukommen. Ich brauche das nicht mehr negativ zu bewerten. Ich werde jedes Mal aufs Neue in der Meditation mit meiner eigenen Armseligkeit konfrontiert und erlebe mein innerstes Beten als Stückwerk. Die Praxis der Meditation ist für mich da schonungslos und gleichzeitig spricht Gott mir zu, das darf alles sein. Ich bin größer als all das. Und ich habe begriffen, dass die innere Haltung vor einer Gebetsmeditation den Ausschlag gibt. Ich sage mir vorher und hinterher, dass die Zeit, die ich Gott in kontemplativem Gebet bringe, mein persönliches Gebet ist. Und Gebet meint für mich in diesem Zusammenhang ein Aushalten meiner Armseligkeit und Schwäche vor Gott in der Zuversicht, dass er mich durchgehend liebevoll anschaut, bedingungslos liebend. Was mir geschenkt worden ist, ist die Einsicht, dass das praktische Meditieren, und für ihn ist das konkret das Ausatmen, indem er den Namen Jesu spricht oder denkt, Jesus, das Einatmen, Christus. Dass da für ihn die Grundspannung mit jedem Atemzug die Grundspannung seines Lebens und Glaubens widerspiegelt. Abstieg und Verwandlung, mit dem Ausatmen lasse ich an Jesus los. Alles, was in mir ist, meine Sorgen, Ängste, Unfähigkeiten, aber auch nahe oder ferne Menschen, ich lasse sie beim Ausatmen an Jesus los. Und dann kommt beim Einatmen der Name Christus, der auferstandene, erhöhte Herr. Das Einatmen ist gleichsam ein Hinaustreten aus mir selbst und der Glaube, dass Jesus alles verwandeln wird. Mich, meine Mitmenschen, seine Schöpfung. Bis hierher seine Gedanken. Ich hätte noch mehr von ihm. Das hat mich sehr berührt und hat mich sehr bewegt, denn ich empfinde das auch immer wieder, dass ich Zeit der Stille brauche. Ich finde sie dann in unterschiedlichen anderen Methoden, aber hier drückt er das sehr gut aus, wie die Nähe zu Gott kommt, wie er die findet und wie es einfach lebenserfrischend und erneuernd ist, in der Begegnung zu Gott zu sein. Er schreibt dann noch, dass er mit seiner Frau das auch manchmal macht, parallel, die sitzen beide da und meditieren für sich, lassen ihren Gedanken laufen und nachher schließen sie das mit dem Gebet, mit dem Gemeinsamen ab und sagt, das tut total gut, ist ganz klasse, kann man auch als Paar machen, kann man auch mit Freunden machen, sagt, kann man auch hier in der Gemeinde machen, wenn jemand Interesse daran hat. Zusammen in Stille vor Gott kommen und dann das so gemeinsam abschließen. Ich möchte euch Mut machen und mir selbst auch mit dieser Predigt, immer wieder die Meditation oder eben das Kontemplative, das sich auf Gott konzentrieren, zu suchen und Gott Raum zu geben in meinem Leben, dass er tatsächlich auch mich, meine Gedanken, mein Fühlen, mein Empfinden bewegen und berühren darf und in seinem Sinne und nach seinem Bild das verändern darf. Amen.